Sie hören Friedensgebet für die Ukraine mit Pax Christi-Präsident Bischof Peter Kohlgraf. Es ist gut, dass wir uns hier und heute zusammengeschaltet haben zu diesem Pax Christi-Friedensgebet. Viele von uns zerreißt es innerlich, was geschieht. Ich gestehe, ich habe bis gestern, den 24. Februar, nicht damit gerechnet, dass geschieht, was nun Realität ist. Die befürchtete militärische Invasion in die Ukraine hat stattgefunden, vor unserer Haustür, im Osten von Europa.
Sie ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Ein schweres Verbrechen. Wir haben es mit einem brutalen, blutigen Angriffskrieg in Europa zu tun, herbeigeführt durch den Befehl eines aggressiv agierenden Präsidenten in Russland. Militärische Übermacht will willkürlich und gewaltsam vertraglich anerkannte Grenzen verschieben. Das macht mich fassungslos. Der Friede auf dem europäischen Kontinent steht auf dem Spiel. Dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen und aufs Schärfste zu verurteilen. Er macht mich fassungslos. Aber ich wehre mich dagegen, mich sprachlos werden zu lassen. Für Pax Christi zu stehen, für die Friedensbotschaft von Jesus, dem Christus, das darf mich nicht sprachlos werden lassen. Ich will mich der Quelle erinnern, die mich trotz allem Hoffnung nicht aufgeben lässt. Ich will mich erinnern lassen, wo mein Ort ist. Ich will mich an die Seite der Opfer stellen. Wir haben uns zusammengefunden, um an die Menschen zu denken, die unschuldigen Frauen und Männer und Kinder in der Ukraine, die um ihr Leben fürchten und um ihre Freiheit und die gerade schreckliche Ängste ausstehen. Und ich will mich an die Friedensbotschaft Jesu erinnern lassen. Sie will doch den Blick auf eine Zukunft in Frieden, Gerechtigkeit und Liebe wachhalten. Friede in ihrem Sinn verzichtet auf Gewalt. Friede fängt dort an, christlich zu werden, wo die Nächstenliebe die Feindesliebe mit einschließt. Der Nächste ist für uns Christen auch der Feind. Und da fängt die Herausforderung an, uns zu zerreißen. Denn das Liebesgebot duldet keine Grenzen von Jesus her. Fragen über Fragen stellen sich. Das alles darf mich nicht sprachlos werden lassen, nicht resignativ, nicht gleichgültig. Es braucht Kraft und Willen, mich dem zu stellen und nicht aufzugeben, sondern mich der Quelle zu erinnern. Und deshalb sind wir hier und heute zusammen, um Kraft zu finden, um klarer zu sehen, in aller Fassungslosigkeit nicht sprachlos zu werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede sei mit euch allen.
Und mit deinem Geiste.
Das Feuer, das niemals verlöscht, das niemals verlöscht. Gedicht von Erich Fried mit dem Titel Gründe. Weil das alles nicht hilft, sie tun ja doch, was sie wollen. Weil ich mir nicht nochmals die Finger verbrennen will. Weil man nur lachen wird, auf dich haben sie gewartet. Und warum immer ich? Keiner wird es mir danken, weil da niemand mehr durchsieht, sondern höchstens noch mehr kaputt geht. Weil jedes Schlechte vielleicht auch sein Gutes hat, weil es Sache des Standpunktes ist und überhaupt, wem soll man glauben? Weil auch bei den anderen nur mit Wasser gekocht wird. Weil ich das lieber Berufeneren überlasse. Weil man nie weiß, wie einem das schaden kann. Weil sich die Mühe nicht lohnt, weil sie alle das gar nicht wert sind. Die nicht mehr gegraben werden, wenn das die Ursachen. Weil sich die Mühe nicht lohnt, weil sie alle das gar nicht wert sind, das sind Todesursachen, zu schreiben auf unsere Gräber, die nicht mehr gegraben werden, wenn das die Ursachen sind.
Wir laden Sie jetzt ein, das ökumenische Friedensgebet 2022, da wo Sie sich jetzt befinden, für sich mitzubeten. Es ist eingeblendet. Als dieses Gebet formuliert wurde, war unsere jetzige Situation noch nicht abzusehen. Aber der Gebetstext trifft unsere heutige Situation. Er kann unsere Zuversicht stärken, trotz vielem. Lasset uns beten. Gott des Lebens, wir sehnen uns danach, miteinander im Frieden zu leben. Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit überhand nehmen, wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht, wenn Versöhnung nicht möglich erscheint, bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Wenn Unterschiede in Sprache, Kultur oder Glauben uns vergessen lassen, dass wir deine Geschöpfe sind und dass du uns die Schöpfung als gemeinsame Heimat anvertraut hast. Bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. Wenn Menschen gegen Menschen ausgespielt werden, wenn Macht ausgenutzt wird, um andere auszubeuten, wenn Tatsachen verdreht werden, um andere zu täuschen, bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. Lehre uns, gerecht und fürsorglich miteinander umzugehen und der Korruption zu widerstehen. Schenke uns mutige Menschen, die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt an Leib und Seele hinterlassen.
Es folgt ein Lied. O Lord, hear my prayer.
Evangelium. Damals traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Jesus und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen die Macht gegen sie missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Jesus hatte einen nüchtern, kritischen Blick auf die Mächtigen seiner Zeit. Wir kennen die Namen bis heute. Herodes kommt in der Kindheitsgeschichte vor. Das Matthäusevangelium beschreibt ihn als machtgierig. Aus Angst vor dem Messiaskönig wird er zum Kindesmörder. Die Historiker beschreiben ihn ähnlich. Er biedert sich den Römern an, ist ein Herrscher, der von ihnen abhängt. Gegner lässt er gewaltsam um die Ecke bringen. Augustus, der römische Kaiser zur Zeit der Geburt Jesu, lässt sich als Gottkönig feiern, als Erlöser und Heiland. Pilatus, der Statthalter, wird von den Evangelisten als ängstlich und charakterlos dargestellt. Es zeigt sich wie ein roter Faden. Am Ende geht es ihnen um die eigene Macht, die Erhöhung der Person. Selten geht es um das Wohl der Menschen, immer um den eigenen Kopf. Als Anhänger der römischen Staatsreligion sehen sie sich auch nicht in der Verantwortung einer ihnen übergeordneten göttlichen Instanz. Die Götter selbst, die Religion, dient dem eigenen Nutzen. Die wenigen Beispiele des Neuen Testaments zeigen Jesus als einen realistischen Zeitgenossen dieser Mächtigen. Die Menschen des Volkes Israel, des sogenannten Alten Testaments, wussten dies im Grunde auch schon. In den Anfängen gab es der Bibel zufolge unterschiedliche Leitungsmodelle. Irgendwann kommt der Wunsch auf, einen König zu bekommen wie die Nachbarvölker, so im ersten Buch Samuel. Durch den Propheten Samuel lässt Gott selbst dem Volk mitteilen, dass es sich damit von der göttlichen Leitung abkoppelt. Und Samuel, der Prophet, ist realistisch. Die Folge einer Königsherrschaft wird darin bestehen, dass der König am Ende Menschen in den Krieg schickt, die Söhne des Volkes werden den Tod finden, die Töchter als Arbeitskräfte eingesetzt, um dem König das Leben schöner zu machen. Schließlich wird Saul zum König gesalbt. Wir kennen die Geschichte des misstrauischen Königs, der von Anfang an um sein Ansehen fürchtet. David kommt an den Hof, wird nach und nach zum Nachfolger aufgebaut. Was so hoffnungsvoll begann, endet mit der Ermordung seines Offiziers Uriah und dem Missbrauch an dessen Frau Bathseba. so im zweiten Buch Samuel. Selbst dieser Star der Könige Israels scheitert moralisch mit Pauken und Trompeten. Sein Sohn Salomo, der anfänglich um Weisheit betet, wird am Ende Gott verraten und die Götter der Völker anbeten, um die eigene Macht zu sichern. Es geht so weiter und weiter in der Geschichte des Gottesvolkes. Das Reich ist gespalten, die Mächtigen zeichnen sich nicht durch große moralische Strahlkraft aus, ganz im Gegenteil. Es versteht sich von selbst, dass die Herrscher der großen Völker nicht besser wegkommen. Im Buch Daniel wird uns ein Ausblick auf die Endzeit gegeben. Da ist von den großen Königen Persiens die Rede, von mächtigen Herrschern des Nordens und des Südens. Es sind Könige, vor denen die Welt zittert. Sie überziehen die Welt mit Siegen, hinterlassen Trümmer und Schrecken. Könige kommen durch List und Lüge an die Macht. Im 11. Kapitel des Danielbuches heißt es: Der König tut, was er will. Er wird übermütig und prahlt gegenüber allen Göttern, auch gegenüber dem höchsten Gott führt er ungeheuerliche Reden. Der Prophet Daniel lebt am Hofe Nebukadnezars, des Königs der Weltmacht Babel, der ihn um Traumdeutung bittet. Daniel hat Visionen, die die menschliche Macht hinterfragen. Es lohnt sich, einige kurz zu streifen. Aus dem 4. Kapitel des Danielbuches. Dies ist die Deutung, o König, und ein Beschluss des Höchsten ist es, der meinen Herrn, den König, betrifft. Man wird dich aus der Menschheit ausstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes leben. Und Grünzeug wie den Stieren werden sie dir zu fressen geben und mit dem Tau des Himmels werden sie dich benetzen und 7 Zeiten werden über dich dahingehen, bis du erkennst, dass der Höchste über die Herrschaft bei den Menschen gebietet und sie verleiht, wem er will. Schließlich hieß es, man solle den Wurzelstock des Baumes stehen lassen. Das bedeutet, deine Herrschaft bleibt dir erhalten, sobald du anerkennst, dass der Himmel die Macht hat. Darum, o König, nimm meinen Rat an. Lösch deine Sünden aus durch rechtes Tun. Tilge deine Vergehen, indem du erbarmt hast mit den Armen. Dann mag dein Glück vielleicht von Dauer sein. Ein Kapitel später ist von tönernen Füßen die Rede und vom Niedergang des Reiches dieses mächtigen Königs. Die Tage des Königs sind gezählt, gewogen, geteilt. Der in den Augen so mächtige König wird vor Gott als zu leicht befunden. Am Ende entlarvt Gott alle menschliche Macht und die daran hängenden Kriegsgelüste als lächerliches Aufplustern sterblicher Menschen. Am Ende wird nur ein menschlicher Herrscher etwas Dauerhaftes schaffen, und die christliche Deutung sieht darin Jesus, den Menschensohn. Im 7. Kapitel des Danielbuches heißt es: Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen, Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Schwestern und Brüder, bei euch soll es nicht so sein. Es schadet nicht, an 2 Tatsachen zu erinnern. Erstens, natürlich empfinden Menschen diktatorische Machtausübung als Bedrohung. Aber es lohnt sich, die Mächtigen dieser Welt daran zu erinnern, dass ihre Macht am Ende auf tönernen Füßen steht. Wie viele Herrscher, die sich für unbesiegbar hielten, endeten dem Buch Daniel gemäß damit, dass die Zeiten über sie hinweggingen. Am Ende bleibt ihnen nichts. Und zweitens, am Ende bleibt die Liebe in der Nachfolge Jesu des Menschensohns. Heute vertrauen wir unsere Welt ihm an, dessen Herrschaft allein ohne Ende ist. Amen.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke.
Gott des Lebens. Wir bitten um Ermutigung, um bleibende Zuversicht, um guten Geist, den wir und unsere Welt in diesen Tagen so sehr brauchen.
Die du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, die du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt. Gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Geschwister leben und niemandem schaden. Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind, in deinen Augen zu retten.
Lasst uns einen Moment Stille halten und unsere je eigenen Friedensanliegen und Friedensbitten vor den Gott des Lebens tragen. Still. Lasst uns mit unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine sein, die gerade schreckliche Ängste ausstehen und oft um ihr Leben fürchten. Und lasst uns für sie beten und für alle, die in diesen Stunden alles Menschenmögliche versuchen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Gott des Lebens, heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber. Damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen, auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten. Zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Darum bitten wir hier und heute im Namen vieler. Amen.
Das Vaterunser, das Gebet Jesu. Es ist das Gebet für all diejenigen, die sich mit dem Zustand dieser Welt nicht abfinden, die noch Visionen haben und Frieden und Versöhnung anstreben, die um ihre Grenzen dabei wissen und die dennoch und trotz allem auf eine Zukunft in Frieden und Gerechtigkeit setzen. Sie setzen darauf, dass in allen Lebenssituationen der Gott des Lebens, der Gott Jesu, angerufen werden kann, dass er präsent ist, da ist, mit uns auf dem Weg. Und so lasst uns an den Orten, an denen wir jetzt sind, dass dieses Gebet sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und erlöse uns von allem Bösen und führe uns nicht in Versuchung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Sie werden sehen.
lasst uns um Segen bitten. Lebendiger Gott, segne uns und das, was wir tun. Behüte uns und die, die mit denen wir leben. Lass dein Angesicht leuchten über uns und über die, für die wir Verantwortung tragen. Sei uns gnädig und all denen, die sich Feind sind. Erhebe dein Angesicht über uns und alle Menschen, unsere Geschwister in der Ukraine. Gib uns, Europa und der ganzen Welt, deinen Frieden. Und so lasst uns in Zuversicht und mit Frieden und Vertrauen im Herzen weitergehen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Es bleibt zum Schluss jetzt zu sagen Danke, dass Sie, dass ihr bei diesem Friedensgebet dabei wart. Ich hoffe, dass wir uns bei aller Fassungslosigkeit über den begonnenen Krieg, dass wir unsere erfahrene Sprachlosigkeit ein Stück vielleicht aufbrechen konnten. Ich wünsche uns, dass wir die Zuversicht halten können, dass nicht Gewalt, Krieg und Terror das letzte Wort haben, sondern Friedfertigkeit, Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Und ich wünsche uns den Mut, glaubhaft Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu leben. Ich wünsche uns den Mut, dabei nicht nur die Perspektive der Gegengewalt in den Blick zu nehmen, sondern andere Wege zu suchen, zu kommunizieren und dadurch mitzuhelfen, zu deeskalieren. Es braucht auch unseren Einsatz, dass unsere Politiker und Politikerinnen nicht den Dialog aufgeben, dass sie nicht aufhören damit, auf diplomatischem Wege nach deeskalierenden Lösungen zu suchen. Und es kann sein, dass wir Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu empfangen haben, die bei uns Schutz suchen. Es wird unsere Aufgabe und Verantwortung sein, sie als Schwestern und Brüder anzusehen und bei uns willkommen zu heißen. Bevor wir gleich digital auseinandergehen, noch einige aktuelle Hinweise unserer Generalsekretärin Christine Hoffmann in Berlin.
Ja, auch von mir herzliches Dankeschön, für, dass Sie hier waren. Danke für das Zusammeninnehalten. Und ich möchte hinweisen auf das, was Pax Christi am Sonntag macht. Wir werden zwei Zeichen hier in Berlin setzen. Eins gegen die Gewalt durch Rüstungsexporte, mit einem Dank an die Bundesregierung, dass sie keine Waffen in die Ukraine liefert und damit auch nicht auf diese Weise den Konflikt angeheizt hat, und aber auch mit der Bitte, dass sie in andere Krisengebiete nie mehr liefern wird. Und dann wird in Berlin ab 13 Uhr eine große Demonstration, eine Kundgebung zwischen Brandenburger Tor und der Siegessäule auf dem 17. Juni stattfinden, mit einem großen Bündnis, wo Kampakt und Attac und der DGB und die Friedensbewegung und Brot für die Welt und viele, viele dabei sind. Und wir werden ein Zeichen unserer Solidarität für die Menschen in der Ukraine setzen. Das ist für die Berlinerinnen und Berliner. Und was können Sie tun, die nicht in Berlin sind? Die Deutsche Bischofskonferenz hat dazu eingeladen, am Sonntagabend Friedensgebete für die Menschen in der Ukraine in ihren Gemeinden und Gruppen zu organisieren. Vielleicht haben Sie da noch eine Möglichkeit, oder im Gottesdienst am Sonntagabend ein paar Worte dazu zu sprechen. Und Papst Franziskus hat dazu eingeladen, den Aschermittwoch zu nutzen, die Aschermittwochsgottesdienste zu den Solidaritätsgottesdiensten mit den Menschen in der Ukraine und als Zeichen gegen diesen Krieg und der Aufforderung, diesen Krieg so schnell, sofortig zu beenden. Ja, vielleicht kann die eine oder der andere diese Anregungen aufgreifen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Abend und sage von dieser Stelle auf Wiedersehen und nochmal Dankeschön für Ihre Geduld und Entschuldigung, dass wir nicht viel, viel mehr noch aufnehmen konnten. Fürs nächste Mal bereiten wir die Technik dafür besser vor. Auf Wiedersehen und einen guten Abend noch.